Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Ganz herzlich willkommen zum Breitband im Quadrat im Deutschlandradio Kultur. Mein Name ist Philipp Banse. Heute sind geschätzt so um die 10 Milliarden Geräte mit dem Internet verbunden. Oft kommunizieren dort Menschen miteinander. Klar, E-Mail, soziale Netzwerke, Telefon. Eine technische und soziale Hypervernetzung, die für viele von uns zumindest zum Normalzustand geworden ist. Jeder hat Dutzende Profile. Doch viele Profile von uns entstehen mittlerweile eigentlich automatisch, weil immer öfter auch Maschinen mit Maschinen kommunizieren. Google zum Beispiel hat diese Woche gerade bekannt gegeben, dass sie einen Hersteller von Feuermeldern gekauft haben. Und diese Feuermelder messen Bewegungen unter anderem im Haus und sammeln sie eben und werden sie dann sicherlich an Google melden. Gleichzeitig liest die NSA nun alles mit eigentlich, speichert fast alles. Nichts scheint mehr per se geheim zu sein. Das lange gepriesene Spiel so im Internet mit den Identitäten und dieses Freiheitsversprechen, das scheint außer Kontrolle geraten zu sein und so nicht mehr zu gelten. Und wir fragen heute so in dieser knappen Stunde, wie sich diese Hyperkonnektivität auf uns auswirkt, auf unsere Identität, auf unsere Identitätsfindung, unser Verhalten, auch auf unsere Normen. Das mache ich wie immer nicht alleine mit mir im Studio, beziehungsweise nicht ganz im Studio, sondern im Studio in Stuttgart sitzt Petra Grimm. Sie ist Professorin an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ganz herzlich willkommen nach Stuttgart, Frau Grimm.
Ja, ich grüße Sie.
Dann hier bei mir im Studio, jetzt wirklich in Berlin, sitzen Sascha Lobo. Moin Sascha.
Hallo.
Unternehmer, Autor, Redner, Blogger, Interneterklärer. Ganz herzlich willkommen. Und Jochen Wegner ist gekommen, Chefredakteur von Zeit Online. Hatte früher auch mal eine Firma, die versucht hat, aus dem iPhone das meiste rauszuholen.
Ja,
ne? Guten Tag. Ganz herzlich willkommen. Fangen wir doch mal an. Wir haben jetzt für den ersten Teil so ein bisschen aufgeschrieben, wir müssen mal damit anfangen, unsere persönliche bzw. Ihre persönliche Vernetzungsgrad hier mal festzuhalten. Fangen wir mal, denke ich, mit Sascha Lobo an. Hast du einen Überblick, wie viele Profile du hast, wo du überall vertreten bist?
Ich habe so rund 500 Profile, die ich selbst aktiv angelegt habe. Was damit zusammenhängt, dass ich mich in jedem neuen Netzwerk erstmal anmelde, um zu schauen, was es taugt. Und dann tue ich aber erstmal ganz gezielt nichts auf diesem Netzwerk. Und wenn es dann in die Medien kommt, dann tue ich halt so, als sei ich von Anfang an mit dabei gewesen. Das ist eine Taktik, die sich bewährt hat.
Und machst, also wir haben ja gesagt, wir sitzen uns hier. Machen Sie das mit Klarnamen oder mit Pseudonym?
Ich benutze da weitestgehend den Klarnamen. Es gibt auch so ein bisschen, sagen wir mal, abgedrehtere Plattformen, wo ich dann auch Pseudonyme benutze. Das hängt ein bisschen davon ab, was genau diese Plattform bietet.
Und nach welchen Kriterien managst du das so, managst du diese Profile?
Nach gar keinen Kriterien im herkömmlichen Sinn, weil ich die erstmal unterteile in zwei große Gruppen. Das eine ist das, was ich wirklich so als aus Expertensicht versuche zu verstehen, und dazu muss man das häufig so zumindest ansatzweise verwenden. Das ist das absolute Gros dieser über 500 Plattformen oder verschiedenen Dinge, auf denen ich da mitmache oder mich zumindest angemeldet habe. Und dann gibt es nicht mal ein halbes Dutzend von Plattformen, die ich aktiv benutze, wo ich auch beobachte, wie das funktioniert über einen längeren Zeitraum und nicht nur einmal bloß testweise. Man kann das aber auch ganz gut checken. Es gibt eine Website namens noem.com, also kensi.com übersetzt, Noem. Da kann man halt einen Nutzernamen eingeben und sehen, auf welchen Plattformen der schon vergeben ist. Wenn man das mit meinem macht, dann kommt man da so auf gutes Drittel bis die Hälfte von den Plattformen, wo ich auch tatsächlich drauf bin.
Jochen Wegner, wie ist das bei Ihnen?
Ich glaube, 500 habe ich nicht angemeldet im Laufe meines Lebens, aber bestimmt so 100 in den letzten 15, 20 Jahren. Und ich weiß nicht, auf wie vielen ich wirklich aktiv bin. Eine Handvoll, 5, 6, 7, 8 sind es bestimmt.
Und Klarname oder?
Eigentlich immer ja. Also ich habe auch das Problem, manchmal ist das Zeug vergeben. Dann heiße ich immer Jochen, sonst erster Versuch Jochen, zweiter Jochen. Und dann gibt es natürlich so wahnsinnig seriöse Dinge wie E-Mail oder sonst was, wenn das dazu zählt, wo ich dann grundsätzlich natürlich einen Klarnamen verwende, auch auf Facebook oder Twitter oder so.
Frau Grimm, wie ist das bei Ihnen? Wo sind Sie präsent? Wie klar ist Ihr Name?
Also ich mache das eigentlich nur im professionellen Kontext. Also jetzt das IDE ist auf Twitter vertreten. Wir hatten ja auch einen Kongress zum Thema Social Mania. Da waren die Kolleginnen Anke Domscheit-Berg, Markus Beckedahl da. Da hatten wir so Reflexionslounges und haben versucht, mal interaktiv mit so sozialen Medien dieses Event zu gestalten. Und ansonsten meine Homepage und Facebook nutze ich privat gar nicht, weil das würde bei mir ganz komisch wirken, wenn ich ja auf der einen Seite das Thema Privatsphäre, Datenschutz problematisiere und auf der anderen Seite mich auf die Geschäftsmoral von Facebook einlasse, wo ich ja dann mit Klarnamen erscheinen müsste und einfach ganz klar auch damit rechnen muss, dass die privaten Daten dann entsprechend auch verkauft werden. Also insofern, wenn wir drei uns quasi sehen, bin ich der Extrempunkt von Herrn Lobo.
Und vermissen Sie was? Also ich meine, Sascha kann da ja auch für sich selber sprechen. Das hat ja eine ganze Reihe von Vorteilen. Das ist ja nicht wider Willen geschehen. Vermissen Sie was? Also Sie sagten im Vorgespräch auch, Sie verzichten auf Skype-Anrufe, wenn es nicht unbedingt sein muss. Auf Facebook sind Sie privat gar nicht vertreten. Wie leben Sie so? Wie kommen Sie klar?
Wie ich klarkomme, ich kriege unheimlich viele Anfragen per Mail, die Leute rufen mich an und ansonsten muss ich sagen, mein persönlicher Kontaktkreis geht hauptsächlich face-to-face oder telefonisch.
Vermissen Sie was?
Vermissen?
Ja.
Nö, ich wüsste nicht was.
Kannst du dir das vorstellen, Sascha?
Ja, prinzipiell kann ich mir alles Mögliche vorstellen. Ich war auch schon mal offline, nur um das vielleicht auch mal gleich zu sagen. Jetzt länger her, gut. Aber nein, tatsächlich ist in der Unterscheidung zwischen unseren beiden Positionen, da spiegelt sich etwas, was gerade jetzt mit der Späh-Affäre, mit dem Späh-Skandal, der übrigens nicht nur ein NSA-Skandal ist, sondern weit viel tiefer geht, da spiegelt sich etwas sehr Wesentliches. Denn das Internet ist inzwischen in einer Weise durchdrungen von diesem Späh-Apparat, der es gar nicht mehr so wichtig macht, ob man auf Facebook ist oder nicht. Auch diejenigen Leute, die glauben, dass sie durch Nichtbenutzung von Skype oder Nichtbenutzung von Facebook oder Zuklappen des Laptops, die da glauben, sie könnten dem entweichen oder ausweichen, die können das eigentlich nicht. Es zeigt sich an so vielen Ecken und Enden, dass gerade was das Netz, was die Vernetzung angeht, kann man zwar persönlich versuchen, sich besser oder nicht so gut zu verhalten, offenherziger zu sein oder nicht offenherziger zu sein, aber im Endeffekt ist das eine so globale, ein so globaler Missbrauch von wesentlichen Gesellschaftsmechanismen, dass man dem kaum mehr ausweichen kann. Selbst dann nicht, wenn man sagt, man möchte Facebook nicht benutzen.
Frau Grimm.
Also im gewissen Sinn gebe ich recht auf der Ebene von, dass wir ja eigentlich, sobald wir uns verbinden, auch Spuren hinterlassen. Also diese Illusion von, man könnte seine Daten heutzutage noch schützen, die habe ich natürlich auf keinen Fall. Gleichwohl glaube ich, dass man schon sowas wie Privacy Management versuchen umzusetzen.
Ja, das muss man auch, das ist klar.
Indem man zum Beispiel auch den Angeboten, die mir einfach eine höhere Privatheit zusichern, ich denke jetzt auch an bestimmte Suchmaschinen, dass ich halt diese nutze und dann eben nicht Google. Also sozusagen dieser Wettbewerbsvorteil, den die eigentlich anbieten, dass ich das schätze, dass sie sagen, okay, wenn du meinen Dienst benutzt, versuche ich so ein bisschen mehr als die anderen, dir entgegenzukommen in Sachen Datenschutz, Privatsphäre. Natürlich ist es eine Illusion zu sagen, und damit bin ich jetzt plötzlich sicher, aber ich denke gerade unter dem Gesichtspunkt, dass man auch ja als User und Nutzer auch eine gewisse Macht in Anführungszeichen hat, wäre es natürlich von großem Vorteil, wenn mehr User auch das wertschätzen würden, wenn Geschäftsmodelle eben sagen, okay, also wenn du bei mir bist, dann versuche ich dich in einer gewissen Art und Weise auch fair zu behandeln.
Ich würde gerne, bevor wir darüber reden, was man so machen kann, erst nochmal bei dieser persönlichen Vernetzung bleiben, weil ja auch so ein bisschen die Frage im Raum steht, was macht eigentlich dieses ständiges Online-Sein und dieses ständige Ansprechbar-Sein im Zweifel und dieses extrem vernetzt sein auf so vielen verschiedenen Ebenen, mit so vielen verschiedenen Techniken, mit so vielen verschiedenen Leuten. Was macht das eigentlich mit uns? Sascha ist jetzt, haben wir auch eingeladen, weil er immer so ein bisschen für uns das Versuchskaninchen in den letzten Jahren gespielt hat, sich quasi bei jedem Dienst angemeldet hat und viele Services einfach mal ausprobiert hat, um sie eben auszuprobieren, um drüber reden zu können. Hat das Vernetztsein, dieses Online-Sein dich in den letzten Jahren verändert? Ist es zu einem, inwiefern ist es zu so einem Teil deines Selbst, deiner Identität geworden? Wie würdest du das beschreiben?
Es gibt so ein paar simple Antworten auf diese Frage. Eine davon ist, dass ich meine Frau auf Twitter kennengelernt habe, was schon viel darüber sagt, wie das ins Leben eingreifen kann. Ja, es ist ja heute eigentlich normal, dass man seine Partner im Internet kennenlernt. Das sind die wenigsten Leute, tun das noch von Hand, würde ich unterstellen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mein Empfinden, was das Internet macht mit mir, was die Vernetzung mit mir macht, gewandelt hat über die Zeit. Und zwar übrigens schon lange vor dem Spähskandal. Ich habe seit ungefähr 2010, ja ungefähr 2010, eine Art Motto für meinen Umgang mit der Vernetzung. Und dieses Motto habe ich mir ausgeborgt von einer Werbeagentur. Genauer gesagt ist das ein Claim, der Einführungsclaim des Automobils Smart. Der hieß Reduce to the Max, also auf das Maximum reduzieren. Und das ist genau mein Umgang geworden mit den sozialen Medien insgesamt und teilweise auch mit dem Netz selbst. Wenn man das auf Twitter bezieht, ich twittere ungefähr alle 4 Tage einmal. Ja? Also unter auch einen Tweet. Den wähle ich allerdings so aus, dass er eine hohe Wirkung hat. Und das ist genau das, was ich mit auf das Maximum reduzieren meine. Aber mir ist vollkommen bewusst, dass das ein Sonderweg ist, den ich gehe und dass das auch im Zweifel gar nicht so sehr dem Normalgebrauch entspricht. Das ist auch noch was, wenn ich sage, ich bin bei 500 Netzwerken angemeldet, dann muss man dazu sagen, dass das Teil meines Berufs ist. Das ist nicht die Vorbildfunktion, die man mir dann manchmal irgendwie an die Frisur dichten möchte. Die ist so nicht da. Ich muss das tun und ich möchte das tun. Ich mache das auch mit Begeisterung, um rauszufinden, wie das wirkt. Die Veränderungen sind zu schnell, um darüber nur theoretisch nachzudenken. Man muss es auch praktisch ausprobieren, um es zu verstehen.
Jochen Wegner, wie ist das bei Ihnen? Also Sie sind auch seit Ewigkeiten im Netz unterwegs, journalistisch, als Unternehmer auf vielen Netzwerken präsent. Wenn Sie sich überlegen, wie hat das Netz mich geprägt, dieses ständige, ja, weiß nicht, online sein, mailen, Twitter erreichbar sein, Kontakte knüpfen, Kontakte abreißen, auch Unfreundlichkeiten im Netz einschränken. Wie hat das so Ihren Alltag, Sie selbst als Person geprägt?
Ich weiß gar nicht, was passieren würde, wenn es das Netz nicht mehr gäbe. Und das Netz ist ja jetzt auch in meine Hosentasche gewandert, also noch einen Schritt weiter gegangen und dadurch noch näher an mir dran. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn es das nicht gäbe. Und ich fühle mich eigentlich, ich bin dann entspannt, wenn ich online bin. Online-Journalist, Chefredakteur, ich muss auch immer so ein bisschen gucken, was so läuft. Und ich merke auch da, ich bin eigentlich dann am ruhigsten, wenn ich online bin. Und im Urlaub gehört es für mich zum Beispiel nicht zu den Entspannungsübungen, offline zu sein. Das macht mich völlig nervös. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl dabei, mit allem so ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Und habe das auch nie als sozusagen Einschränkung meiner Freiheit oder Privatsphäre empfunden. Ich glaube, man muss, also ich weiß nicht, ob wir Zeit haben zu differenzieren, aber für mich gibt es schon nochmal einen Unterschied zwischen Herr Obama interessiert sich für das, was ich so tue, und Leute interessieren sich dafür, was ich so tue, und Facebook interessiert sich dafür, was ich so tue. Und ich versuche schon, diese Sphären ein bisschen auseinanderzuhalten. Es ist für mich ein Unterschied, ob ich mal twittere, habe jetzt hier eine Radiosendung mit Sascha, freue ich mich schon, oder ob ich darüber nachdenke, wie ich meine Informanten schütze. Das sind Welten, die sind einfach noch getrennt, und trotzdem muss man sich bewusst sein, was man so macht, wenn man digitale Medien benutzt. Der Zusatzaspekt, der dazukommt, ist völlig richtig. Es ist schier unmöglich, keine digitalen Spuren zu hinterlassen. Wir könnten in der Blockhütte im Wald leben und selbst dann ist es fast nicht möglich. Aber trotzdem habe ich diesen Lebensstil immer umarmt und werde das erstmal weiter so tun. Bis hin, also ich habe auch so einen Satz, das ist, meine Kinder haben mit Google sprechen gelernt. Ja, ich habe also sozusagen, wenn die Elefant gesagt haben, dann haben wir in der Google-Bildersuche nach Elefanten gesucht zur Belohnung. Und das ist bis heute so. Also ich beobachte das an denen eigentlich noch viel stärker, dass eine Welt, in der das Netz nicht existiert, ist einfach nicht mehr vorstellbar. Ich weiß gar nicht, wie das, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen.
Frau Grimm, was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie das hören? Trifft das für Sie auch zu?
Na, also wenn man das einfach so sieht, beschreibt das ja alles diesen Mediatisierungsschub, den wir durch Web 2.0 und die Mobiltechnologie haben. Das heißt im Grunde genommen, dass wir hauptsächlich auf Sekundärerfahrungen eigentlich unsere Umwelt wahrnehmen und auch unser Ich in irgendeiner Form konstruieren.
Was meinen Sie damit? Müssen wir erklären.
Naja, also dadurch, dass man heute ja schon sagt, man ist oft der Realität, wenn Sie im Bus sitzen oder in der S-Bahn, dann schauen sich die Leute an und dann sehen Sie, dass die eigentlich permanent mit ihrem Smartphone zugange sind. Sie sind eigentlich off von der Realität.
Da würde ich jetzt widersprechen wollen.
Sie sind eigentlich sehr stark on. Ich denke, dass wir eine ganz gesteigerte Form der Kommunikation haben, dass also das, was im Grunde genommen zum Beispiel unsere Studierende zum Teil bei sich beobachten, dass sie das auch als eine gewisse Drucksituation erleben, immer connected zu sein. Und das ist ja auch eine Frage des Zeitbudgets. Sie haben ja, wenn Sie sehr stark darauf schauen, wie werde ich in sozusagen im Netz, was für ein Feedback bekomme ich, werde ich geliked, was kriege ich eigentlich für ein Vergemeinschaftungsgefühl und auch ein Gefühl der Zugehörigkeit, was ja damit sehr stark zusammenhängt, dann ist das natürlich eine gewisse Zeit, die ich nicht dafür verwenden kann, mit mir zu sein, kontemplativ zu sein oder ein Buch zu lesen, wo ich mich hochkonzentriert mit einem Text beschäftigen muss. Das heißt, ich muss wählen. Und von mir aus gesehen sage ich, dass ich mir das eigentlich immer sehr bewusst mache, wie viel Zeit ich sozusagen sekundär erfahrungsmäßig unterwegs bin oder wo ich noch Körperlichkeit erlebe, weil Körperlichkeit bietet mir das Netz auf keinen Fall. Keine Gestik, in dem Sinn Mimik, wie ich sie sofort in der Kommunikation habe, kein Geruch. Also ich habe es eigentlich immer mit einer reduzierten Kommunikation zu tun.
Okay, hier regt sich Widerspruch, Sascha Lobo.
Ja, und zwar natürlich Widerspruch gegen beide. Also auf die Gefahr hin, dass ich jetzt hier sehr altklug erscheinen mag. Aber ich nehme mir sehr bewusst meine Abseitsstunden vom Netz. Ich gehe wahnsinnig gerne in die Natur und schaue mir da Tiere an. Es ist dann keine nicht digitale Situation, sondern ich fotografiere diese Tiere zusammen mit meiner Frau, die ist Biologin, auch sehr gerne. Aber da ist schon deswegen kein Netzkontakt möglich, weil das in Brandenburg ist. Und wenn man sich damit auskennt, wie der Empfang in Brandenburg stattfindet, dann lieber offline als GPS. Das ist dann auch ganz grauenvoll. Insofern, ich habe auch meine Offline-Zeiten, die nehme ich mir sehr bewusst und ich werde dann überhaupt nicht nervös. Ganz im Gegenteil. Ich habe mir das beibringen müssen, dass ich weiß, es ist schwierig für andere Leute zu akzeptieren, aber ich bin nicht der Nabel der Welt. Das war auch für mich schwierig zu akzeptieren. Und weil das so ist, dreht sich die gesamte Welt auch selbst dann weiter, wenn ich das nicht über das Internet stündlich kontrolliere oder minütlich. Das war eine Erfahrung, die ich erstmal verdauen musste. Ich bin also großer Freund von solchen Offline-Zeiten und zwar aber auch nur als bewusste Entscheidung. Mein Normalzustand ist natürlich auch mit einer gewissen Konnektivität verbunden, um das Thema nochmal aufzutragen. Ich kann nicht leugnen, dass das auch ein bisschen Stress bedeutet. Aber das hängt damit zusammen, dass die Gesellschaft insgesamt Stress bedeutet. Es ist ja auch da jetzt der Widerspruchsübergang zu dem zweiten Beitrag. Es ist ja auch einfach falsch zu glauben, dass die Leute früher vor Smartphones und Internet einfach den ganzen Tag kontemplativ da saßen und Rilke gelesen haben. Das ist ja auch Unfug. Da gab es genauso eskapistische Momente. Ich kann mir das ganze 20. Jahrhundert kaum vorstellen anders als ein riesiges Ablenkungsmanöver von den Dingen, die eigentlich passiert ist. Also riesige Menschenmassen haben schon immer viel Wert auf Ablenkung, auf Zeugs drumrum und auf Getöse gelegt und haben sich jetzt nicht den ganzen Tag kontemplativ damit beschäftigt, was eigentlich los ist. Insofern sehe ich, ich möchte das kurz zu Ende führen.
Okay, ich habe sie auf dem Zettel.
Insofern sehe ich das natürlich überhaupt nicht so, dass wenn jemand im Bus mit einem Smartphone sitzt, dass der abgekoppelt ist von der Realität. Im Gegenteil, der ist vielleicht in dem wichtigsten Teil der Realität, den er im Moment kennt, nämlich verbunden mit einer Person. Auf der anderen Seite sind ja in den allermeisten Fällen Personen. Die schauen in ihr Handy und sehen Reaktionen. Und das ist auch nicht eine Sekundärgeschichte, wo man irgendwelche Medien wahrnimmt, sondern es ist eine direkte, zwar digitale, aber es ist eine direkte Reaktion. Es ist ein direktes Kommunikat. Also ich möchte nicht, dass man so tut, als sei etwas, was offline passiert, automatisch besser als online passiert, aber ich möchte eben auch nicht das Gegenteil.
Frau Grimm, lassen Sie mich, Sie kommen zu Wort, aber ich will das gerne mit einer Frage verbinden. Was sich ja hier so ein bisschen rauskristallisiert ist, Sie sagen, also das Netz hat so bestimmte Funktionen. Einerseits lenkt es vielleicht ab, andererseits ist es aber auch sowas wie so ein soziales Kapital. Die Leute holen dort Bestätigung raus, werden aber auch beschimpft, das stresst sie. Das Netz, die Vernetzung mit anderen Menschen stellt bestimmte Anforderungen an Reaktionen, an Zeit. Sascha sagt, das gab es alles vorher schon. Und wenn man sich dann anguckt, dass das Offline und Online immer mehr verschmilzt, kann man dann nicht einfach sagen, das war alles vorher schon da. Wir waren immer schon soziale Wesen, wir waren immer schon mit anderen Leuten vernetzt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen umfassender, es geht jetzt vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher. Aber die ganzen Phänomene, die wir jetzt mit Vernetzung verbinden, positiv wie negativ, sind an sich nichts Neues.
Also erstmal glaube ich, was wirklich neu ist, man hatte doch vorher nicht die Möglichkeit, als ich, als jetzt Petra Grimm, mich selbst zu thematisieren, selbst darzustellen gegenüber einem diffusen Publikum, wo hätte ich denn das machen sollen, wenn ich nicht gerade im Fernsehen präsent gewesen wäre. Das heißt, dem Web 2.0 ist ja strukturell eingeschrieben, dass man sowas wie Selbstthematisierung, Selbstdarstellung machen kann und auch machen soll. Also es gibt sowas wie einen kategorischen Imperativ der Kommunikation, die sie durch das Netz eben auch etabliert haben. Und man ist, weil man eben auch präsent ist im Netz. Und ich bekomme damit das, was ich halt immer suche, ich bekomme damit von den anderen eine Antwort auf und damit auch einen Spiegel letztendlich in Bezug auf wieder das Thema, wie ich mich selbst auch definiere und wie ich mit anderen meine Identität bilde. Und das konnte ich vorher allenfalls im familiären Kreis, im Freundeskreis, in der sogenannten Realwelt, aber ich konnte es nicht in Bezug auf Teilöffentlichkeiten, einem diffusen Publikum. Das konnte ich nicht. Das ist, glaube ich, schon wenn man sagen will, ein neues Phänomen.
Genau, Jochen Wegner.
Ich habe und was ist so schlimm daran, frage ich mich. Ne? Also was sozusagen, es gab immer soziale Situationen, es gab immer soziale Interaktionen. Jetzt gibt es noch mehr Möglichkeiten, sich komplett lächerlich zu machen, das ist richtig. Es gibt auch mehr Möglichkeiten, zu scheitern in alle möglichen Richtungen. Die Kunst wird doch sein, dass damit klug umzugehen und zu lernen, damit klug umzugehen. Das kann man sich entweder beibringen oder vielleicht auch Menschen daran heranführen. Um nochmal meine Kinder zu nehmen, von denen gibt es zum Beispiel kein Bild im Internet.
Glaubst du?
Eins.
Ja,
also es gibt die bewusste Entscheidung der Eltern. Natürlich gibt es Bilder im Internet. So wenig wie möglich Spuren dieser Kinder zu hinterlassen. Nicht, weil wir das grundsätzlich doof finden, sondern weil wir sagen, die sollen das selber entscheiden, wenn sie es können. Ja. Also dafür sind sie noch ein bisschen zu klein. Also sind so 8 oder 10. Und es ist ein kleines Beispiel dafür. Man muss sich sehr genau überlegen, was man da macht und auch verstehen, was man da macht. Natürlich verstehe ich das auch nicht immer, außer Sascha versteht wahrscheinlich keiner, wie das alles im Innersten zusammenhängt.
Danke, dass du meinen eigenen Eindruck nochmal auch bestätigst.
Mich fangen an zu langweilen, das geht ja schon eine Weile so, diese Debatten, wie schrecklich alles sei, ist schon wieder ein neues Medium gefunden worden, stellt es uns vor Herausforderungen und übt Druck aus. Diesen Druck sehe ich einfach nicht, sondern empfinde eher so eine Gestaltungsfreude und möchte die erforschen und dann verstehen, was kann ich denn da wie machen, soll ich mich von bestimmten fernhalten. Es gibt auch ganz viele, von denen ich mich dann wieder entfernt habe. Aber diesen Druck oder jetzt geht die Welt schon wieder unter, das kann ich einfach nicht nachvollziehen.
Nee, aber möchte ich jetzt aber nochmal relativieren. Also ich fühle mich zunehmend zwischen den Polen, auch aus einer persönlichen eigenen Entwicklung heraus. Es ist tatsächlich so, dass du diesen Druck nicht wahrnimmst, der existiert aber. Wenn ich mir jüngere Generationen angucke, dann ist da ein sozialer Druck, der so immens ist, ganz explizit zum Beispiel, was die Nutzung von dem sozialen Netzwerk Facebook angeht. Ich habe mich da, das ist ja zugegebenermaßen schon wieder ein Jahr her, also es kann bei Teenagern einfach auch dann sich alles völlig geändert haben, aber als ich mit einer Gruppe von Teenagern gesprochen habe, so zwischen 14 und 16, und die befragt habe zu ihrer Nutzung, was dieses Facebook angeht, dann war relativ klar, dass keiner aus diesem Klassenverband auch nur die geringste Chance hat, sich frei zu entscheiden, ob die Facebook benutzen oder nicht, denn fast alle Treffen, fast alle sozialen Mechaniken, fast alle Events, fast alle Sachen, wo man, wir gehen zusammen ins Kino, also wir haben die früher gemacht, jetzt habe ich jetzt nur als Beispiel gewählt, die gehen nicht mehr ins Kino, aber das sind Dinge, die werden über Facebook-Events abgefrühstückt. Das ist halt ganz angenehm, das kann man einfach machen, dann lade ich den einen Klick und wenn ich nicht dabei bin, dann werde ich halt nicht eingeladen. Weil natürlich das soziale Dynamiken sind, die sich komplett verlagern. Das ist nicht so, dass man denkt, ach, den kann ich nur per SMS erreichen und den frage ich nochmal persönlich und bei dem kann ich ein Facebook-Event losschicken. Da wird einfach einmal ein Facebook-Event, man klickt seine Freunde dazu und wenn man halt nicht dabei ist, dann ist man nicht dabei. Insofern ist dieser Druck, den du nicht spürst, weil du eine erwachsene Souveränität im Umgang damit hast und weil du verstehst, was das ist, der ist in anderen Bereichen der Gesellschaft sehr wohl vorhanden. Und dann, in dem Moment, der Druck ist es, benutzen zu müssen. Und der Druck ist dann im zweiten Schritt, dass man sich damit automatisch einer Auswertungsmechanik unterwirft. Da kann man drüber streiten, ob das jetzt ein fairer Tausch ist. Aber wie wir seit einem halben Jahr wissen, auch einer Ausspähmechanik unterwirft. Es ist ja einfach so, dass was auf Facebook ist, muss man im Prinzip als auf den Servern verschiedener Geheimdienste betrachten, die Bürgerüberwachung betreiben. Man kann das ja nicht einfach ausblenden. Insofern sehe ich Was du sagst, stimmt zwar. Man kann sagen, ich entscheide das frei. Aber ich fürchte, das hat sich viel zu stark in Richtung, dass diese Entscheidung nicht so frei ist, wie man glaubt, verschoben. Und zwar unter anderem auch deswegen, weil auch dann deine Daten ins Netz kommen, wenn du überhaupt nichts damit zu tun hast.
Aber also ich habe auch Druck, ein Handy zu besitzen. Ich habe auch Druck, früher hatte ich Druck, ein Festnetztelefon als Journalist zu betreiben. Ja? Wir müssen darüber diskutieren, welche Mechaniken durch diese Medien auch noch eingeführt werden. Also ein Wirtschaftsunternehmen, das mit meinen Daten natürlich andere Dinge tut. Das ist eine Debatte, die wir führen müssen. Aber grundsätzlich zu sagen, die armen Schüler, die jetzt über Facebook sich treffen, ich verstehe die Formulierung, ich finde, sie ist nur unangebracht. Und es ist ein Unterschied, ob wir über die NSA reden oder über Facebook.
Wie groß ist denn der Unterschied und warum ist der da?
Der Unterschied ist deswegen da, weil es sozusagen im einen Fall sich um Geheimdiensttätigkeiten handelt, die jetzt lange nicht transparent waren, jetzt auch immer noch nicht transparent sind, auch wenn wir das sozusagen Journalisten auch ein bisschen schuld daran sind, dass wir so tun, als hätten wir jetzt verstanden, was da passiert. Aber wir haben nicht viel verstanden im Moment. Und auf der anderen Seite einem Unternehmen, das zumindest in gewissen Grenzen transparent machen muss, was es da treibt und dass wir auch dazu zwingen können, das zu tun, dass sich gewissen Regeln unterwerfen muss, leider nicht immer den Deutschen. Aber das sind andere Sphären und die Informationen werden auch zu anderen Zwecken benutzt.
Ich würde da ganz, ganz kurz mal reingehen. Frau Grimm, ich lasse Sie noch mal einmal ganz kurz zu Wort kommen, dann würde ich gerne zu einem nächsten Aspekt kommen. Also, weil wir haben jetzt ja hier ein bisschen zusammengekehrt. Also Tatsache ist, wir leben in diesen Netzwerken, wir haben immer in Netzwerken gelebt, jetzt sind es digitale Netzwerke, da gelten bestimmte andere Mechaniken. Sascha hat das beschrieben, Sie haben das beschrieben. Es gibt positive Effekte, es gibt negative Effekte. Die Frage ist ja aber, was das, also stelle ich mir zumindest, was das mit uns macht, wie man die jetzt auch immer bewertet. Für die eine Generation ist der Druck geringer, für die Jugendlichen ist da vielleicht unter bestimmten Umständen enorm hoch, bestimmte Sachen zu tun oder nicht zu tun. Sie haben da nicht mehr so den freien Willen oder können sich da nur in Maßen frei entscheiden. Aber was macht das mit uns? Also wie verändert das uns und unser Handeln und unsere Normen?
Vielleicht doch nochmal darauf quasi mit eingehend und vielleicht beantwortet das auch Ihre Frage, was Sascha Lobo gesagt hat. Also wir haben ja relativ viel Befragungen und Interviews mit Jugendlichen auch gemacht und im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte von mir. Und da wurde eigentlich schon immer deutlich, dass es hier auch um Inklusion und Exklusion geht. Das heißt also, es besteht durchaus eben heute auch die Situation, dass ich in Facebook sein muss, weil ich sonst raus bin sozusagen aus der sozialen Gruppe, nicht weiß, was passiert und letztendlich abgeschnitten bin. So viel mal dazu. Der zweite Punkt, das ist die Frage auch der Identität. Identität ist ja kein Fertiggericht, sondern es ist ein Prozess, wo man letztendlich aufgrund von eigenen Erfahrungen und einer Lebensgeschichte sozusagen auch sowas wie ein Selbst konstruiert. Und das ist doch ganz interessant, dass man eben natürlich im Netz unterschiedliche Rollen übernehmen kann. Aber was eben auch zu beobachten ist, gerade auch in Bezug auf Jugendliche, aber auch bei Erwachsenen, dass wir auch hier mit Normierungen zu tun haben. Wenn Sie sich die Profile anschauen von Mädchen und Jungen, dann sind die ganz stark am Mainstream orientiert und sie sind ganz wenig im Bereich alternativer Genderkonstruktion angelegt. Das heißt, es geht sogar so weit, Studierende sagen wir zum Beispiel, eine Studentin, sie würde sich in Facebook niemals zur Frauenquote äußern, weil die findet sie eigentlich gut, aber wenn sie das sagt, dann ist sie als Emanze verschrien. Das heißt, die Frage ist hier schon, inwieweit wird wirklich im Netz das auch abgebildet, was ich mit meinem Ich, mit meinem Selbst, mit meiner Identität verbinde, also wer ich wirklich bin oder was ich bin sozusagen auch in Bezug auf bestimmte Positionen. Also da ist es mir einfach wichtig, auch nochmal zu unterscheiden, dass hier eine bestimmte Spielregeln im Netz auch gelten, die man dann eben auch relativ kompetent bedienen muss.
Aber ist das nicht also dieses Bild, es gibt dieses authentische Ich, diese Person, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber ist das nicht eine Illusion? Also gibt es das Ich oder gibt es mich nicht immer nur medial vermittelt, sei es dadurch, dass wir jetzt hier im Raum sitzen, Sie zum Beispiel in einem anderen Studio sitzen, Sie sind eine ganz andere Person für mich. Und natürlich spiele ich ständig in verschiedenen Medien oder in verschiedenen Situationen oder wenn ich eine andere Sprache benutze, zum Beispiel wenn ich Englisch spreche oder Französisch spreche, verhalte ich mich völlig anders, habe ich irgendwann mal festgestellt und dazu ein bisschen gelesen. Aha, interessant. Ist es nicht so, dass ich mich je nach Kontext komplett anders verhalte. Ist das jetzt deswegen bei Facebook besonders schrecklich? Nee. Entschuldigung, ja, wenn ich jetzt hier den...
Nee, ist eine richtige Frage. Also Frau Grimm und dann Sascha Lobo.
Es geht doch gar nicht um schrecklich. Also ich weiß nicht, warum Sie immer so schwarz-weiß zeichnen und immer so Richtung Kulturpessimismus abwehren. Ich glaube, man sollte es versuchen, ein bisschen objektiver anzugehen. Also ich bin der Meinung, dass die Identität und das zeigt uns doch die Psychologie, setzt sich aus vielen Rollen zusammen. Es ist im Grunde genommen wie eine Zwiebel mit verschiedenen Schalen. Und natürlich muss ich je nach Kontext schauen, welche Rolle ich jetzt spiele und bediene. Aber sie werden natürlich auf der anderen Seite auch Identitäten, das habe ich ja gerade vorhin gesagt, mit ihrer eigenen Lebensgeschichte verbinden. Und dann nur als Exkurs. Deshalb ist es auch so furchtbar, wenn Eltern die Babyfotos ihrer Kinder ins Netz stellen.
Ja. Aber das ist ja ein wichtiger Punkt, der hier angesprochen wird. Der eine ist also, sozusagen das Subjekt, das Ich, besteht aus verschiedenen Identitäten oder Rollen, die wir je nach Kontext, je nach Gegenüber, je nach Lebensphase annehmen, die wir auswechseln. Und das Versprechen im Internet war, das geht hier besonders einfach, weil wir nicht immer unseren Klarnamen benutzen müssen, weil wir nicht immer in Person auftauchen müssen. Und die ganze Diskussion bisher war ja auch davon geprägt, dass wir diese Profile, unser Verhalten selbst bestimmen. Wir entscheiden selber, welches Foto wir reinstellen, welches wir nicht reinstellen, ob wir uns als Emanze outen oder nicht outen, ob wir uns beim Netzwerk anmelden oder nicht anmelden. Und das impliziert ja immer noch so eine Kontrolle über unsere Profile, die vielleicht im Internet da sind, aber es sind auch viele und es ist alles auch nicht immer mit dem Klarnamen verbunden, aber wir haben zumindest die Kontrolle, weil wir selber entscheiden, was wir reinstellen oder was wir nicht reinstellen. Der Punkt ist doch aber, dass es immer mehr Profile gibt, die mit Identität gleichgesetzt werden, immer mehr, die nicht von uns erstellt werden. Also Kaufhistorie, Klickhistorie, Werbenetzwerke, Geheimdienste, die sammeln, die Mobilfunkbetreiber, die verfolgen, wo wir sind, demnächst irgendwie in Barcelona auch noch Straßenlaternen, die nur angehen, wenn jemand drunter durchgeht, um Strom zu sparen und so irgendwie Profile erstellt werden. Wie verändert diese Tatsache, dass ohne unser Wissen, ohne unsere Kontrolle, ohne unser Mittun Profile erstellt werden, die für Identitäten gehalten werden hintenrum?
Also diese Profile werden ja deswegen erstellt, also können wir mal die NSA ganz kurz vergessen, nur für 30 Sekunden, aber der Rest des Internets. Ja. Also die radikale These ist alles das Gleiche, können wir gleich noch gerne diskutieren,
das ist nicht, wenn wir das dürfen. Aber wir können es halt nicht, wir können nicht so tun, als sei sie nicht da. Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass das Gleiche ist, okay. Im Gegenteil. Aber wir können nicht so tun, als würde das nicht die Diskussion in allen Facetten verändern. Gut.
Die ganze Situation ist doch ein Trade-off, war es schon immer, zwischen sozusagen dem, was ich bereit bin, an Privatsphäre aufzugeben, um etwas dafür zu bekommen. Ich finde, ich bin zum Beispiel ein glücklicher Nutzer einer Funktion von Google, die alle hier im Raum außer mir ganz schrecklich finden, nämlich Google Now. Das ist noch sehr einfach. Das ist sozusagen das Atom dessen, was da kommt. Das Ding ahnt, dass ich jetzt gleich zum Flughafen muss, weil es nämlich meine E-Mails gelesen hat und das Ticket gefunden hat und sagt, Jochen, jetzt musst du aber los. Ja, und hier ist die Route und wenn du ein Taxi nimmst, ne, so. Das ist erschreckend, ich finde es aber ganz interessant und natürlich ist damit verbunden, dass Google Informationen über mich hat, kontextueller Art und daraus Schlüsse zieht, auf eine Weise, wie das vor 10 Jahren nicht möglich gewesen wäre, weil es diese Signale, diese Daten gar nicht gab. Da mache ich mir zum Beispiel ständig Gedanken, wie weit bin ich noch bereit, dieses Spiel mitzuspielen? Wo habe ich eigentlich gesagt, in dem Fall habe ich es, konnte ich es sagen, ich möchte, dass ihr das macht und in anderen Fällen möchte ich das nicht. Also diese freie Entscheidung, das ist etwas, worüber wir immer wieder diskutieren müssen, genauso wie die Entscheidung, ich stelle diese Babybilder jetzt online oder nicht. Das ist eine sehr wichtige Entscheidung, die man sehr bewusst treffen muss. Man muss zumindest ahnen können, was man macht, wenn man das macht. Und wir können darüber diskutieren, wird uns diese Entscheidung zunehmend genommen? Ist es so komplex geworden und so vielfältig, dass wir es nicht mehr verstehen, was da passiert?
Das ist mein Punkt, das wollte ich fragen. Das basiert darauf, dass du vorhersagen kannst, dass du abschätzen kannst, was sind die Folgen meiner Handlung? Ich mache bei Google Now mit. Das bedeutet erstens, zweitens, drittens, ich wäge ab. Ja, nein, gut, mache ich nicht. Aber ist das noch möglich? Kann man die Folgen seines digitalen
Handels? Das ist wahrscheinlich nicht mehr möglich. Niemand hat, also es gibt ja einen Kult darum, die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu lesen im Netz gerade. Niemand kann das wirklich verstehen, was man da alles genehmigt. Ich weiß zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass Apple auf Daten sitzt, die wirklich faszinierend sind. Also ich wäre gerne mal einen Tag im Rechenzentrum von Apple, um zu sehen, was die mit den ganzen iPhone-Signalen machen. Wir kriegen so tolle Sachen wie eine endlich mal funktionierende Stauprognose aus solchen Daten. Ja, weil die tracken einfach jedes iPhone. Die wissen genau, wo das ist, in welcher Lage es ist, ob es rüttelt, was es macht. Daraus kann man so, sprechen gerade Leute im Umfeld oder nicht. Es ist nicht klar, was davon wann übermittelt wird. Jedenfalls mir nicht. Und es ist auch nicht so trivial, es immer aus den Bedingungen, aus den Daten, die da wirklich anfallen, herauszulesen. Das ist aber ganz interessant. Das ist eine Debatte, die gerade mal am Anfang ist.
Ja, und das Interessante ist ja, die sagen wir mal so, die positiven Seiten, die, denke ich, können wir alle sehr schnell abschätzen. Wir nutzen einen Dienst und sehen, funktioniert nicht. Aber das Problem ist, man kann die negativen Seiten immer schwerer abschätzen. Und ich fand halt das, was das Bundesverfassungsgericht in diesem Volkszählungsurteil da aufgestellt hat, diese Überlegung ganz interessant und frage mich, ob die heute noch gilt. Nämlich, dass Menschen in einer Demokratie nur wirklich wissentlich partizipativ mitmachen können, wenn sie ungefähr abschätzen können, was die Folgen ihres Handelns sind und wenn sie ungefähr abschätzen können, mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, was der Gegenüber, in dem Fall der Staat, über mich weiß oder nicht. Und ich glaube, das wissen wir immer weniger. Also wir können das immer weniger abschätzen. Und was ich mich frage ist, was macht das mit uns? Macht das, verzichten wir auf Handlungen? Verändern wir uns als Menschen? Sascha, wie siehst du das?
Ich sehe da tatsächlich ein Problem. Ich habe ja jüngst einen Text geschrieben, in dem ich versucht habe zu skizzieren, dass es doch bei mir einen Wandel gegeben hat in der konkreten Haltung. Der Schlüsselsatz ist, das Internet ist kaputt, die Idee der digitalen Vernetzung ist es nicht. Ich glaube, man muss erstmal feststellen, dass durch diese völlig außer Rand und Band geratene radikale Überwachung, die auch tiefer geht, als man sich das überhaupt vorstellen kann, die mehr Daten erheben kann, als die allermeisten Leute wissen. Ich habe angefangen, mich mit den Instrumenten zu beschäftigen. Es ist ein Grauen. Ich kann gleich gerne noch Beispiele geben. Aber erstmal muss man feststellen, dass das Internet wesentlich radikaler als Überwachungs- und Kontrollmaschinerie benutzt wird, als wir das dachten. Und zwar, als die allermeisten Leute dachten. Ja, da hat Edward Snowden etwas offenbart, was so ein paar Leute in Ansätzen geahnt haben und ein paar andere haben schon gesagt, das ist ganz, ganz schlimm. Aber die öffentliche Meinung, die Politik, auch viele Experten, ich ja auch, sind überrascht worden von diesem Ausmaß.
Ja, und was macht das jetzt?
Das zeigt aber, dass die Grundfunktionen des Internet anders bewertet werden müssen. Ich kann nicht mehr sagen, hey, die Idee soziale Netzwerke ist gut. Ich finde die Idee soziale Netzwerke nach wie vor toll. Ich glaube, dass ein Teil der Gesellschaft sich in Richtung Internet verschiebt. Aber es heißt auch, dass ein Teil der Gesellschaft mit wahnsinnig vielen, und zwar den intimstmöglichen Daten, auf einmal auswertbar geworden ist durch staatliche Apparate. Und jetzt zu sagen, naja, aber das macht doch nichts. Das ist, glaube ich, der falsche Weg, denn es macht sehr wohl etwas.
Ich glaube, dass es sehr wohl was macht, aber erklär mir mal, was das mit uns, wenn wir hier über sozusagen die Folgen für uns als Mensch, für uns als Individuum, für unsere Identität, für unsere Ethik, für unsere Handlungsmaxime, wie wir uns in der Gesellschaft verhalten, wenn es darum geht, dann frage ich mich, ja, die Tatsache, der Sachverhalt meinetwegen ist richtig beschrieben, aber was macht das mit uns als Menschen, wie verändert das unser Verhalten?
Zum einen kann ich überhaupt nicht mehr abschätzen, was einzelne Äußerungen zum Beispiel in sozialen Netzwerken für Folgen haben, und zum zweiten kann ich Angst davor haben, welche Folgen es dann tatsächlich haben kann, und zwar zu Recht Angst. Ich kenne mehrere Leute, mit denen ich mich lange unterhalten habe, quasi qualitative Interviews, wenn man das so auf einer Hobbyforschungssicht betrachtet. Und ich habe sie einfach gefragt, du musst übernächsten Monat in die USA fahren. Würdest du dich dann jetzt auf Facebook NSA kritisch äußern? Und dann fangen sie langsam an zu überlegen, ich muss beruflich dahin fahren. Ich habe jetzt schon ganz schön häufig gehört, dass man dann vielleicht an der Grenze nicht reinkommt. Und zack, verkneifen sie sich einfach eine kritische Äußerung. Und das ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was tatsächlich passiert. Und es ist doch Unfug zu glauben, dass das nur so eine anekdotische Evidenz ist und jetzt nur hier einmal passiert. Das passiert auf einem sehr globalen Maßstab, dass Leute anfangen, sich zu überlegen, was sage ich denn jetzt und was sage ich denn nicht. Und dann ist ein Teil von Überwachung direkt umgeschlagen in Kontrolle.
Ich höre ein Grummeln aus Stuttgart, Frau Grimm.
Nein, also das Beispiel finde ich eigentlich ganz gut, was Sascha Lobo da gerade bringt. Also ich möchte vielleicht nochmal grundsätzlich sagen.
Ja, bitte. Grundsätzlich.
wenn man sich einfach bewusst macht, um was es hier eigentlich geht. Es geht um den Wert der Privatsphäre. Das klingt jetzt alles auch schon so häufig gesagt, aber man muss sich klar machen, das ist ein instrumenteller Wert. Das heißt, der dient einem anderen Wert. Und wessen Wert, also ist der hier tangiert? Ich glaube, das ist einfach unsere Freiheit und auch Autonomie. Also Privatsphäre schützt mich sozusagen frei, Dinge sagen zu dürfen, letztendlich leben zu können und kann daraus auch wieder einen politischen Impuls bereitstellen. Wenn ich das als Individuum nicht mehr garantiert habe, wenn ich nicht mehr die Sicherheit habe, lokal, mittlerweile Stichwort Internet der Dinge, nicht mehr in den eigenen Wänden privat zu sein, geschweige denn im Bereich der Informationen, dann wird sich das auch auf meine Freiheit und auf meine Autonomie auswirken, schon allein deshalb, weil ich sozusagen klassifiziert werde, weil es Prognosen gibt hinsichtlich meines zukünftigen Verhaltens, ich eigentlich nicht mehr frei entscheiden kann. Stellen Sie sich vor, wenn Sie einen Kredit abschließen wollen, wenn Sie eben in die USA einreisen wollen, wenn Sie eine Versicherung tätigen wollen, wenn Sie klassifiziert werden im Sinne von, bin ich kreditwürdig, weil sie entsprechende soziale Beziehungen online mit anderen haben, die es auch nicht sind, oder weil ich dann einen höheren Beitrag zahlen muss, wenn ich Krankenversicherung abschließe. Das sind doch ganz konkrete Folgen. Also auf der einen Seite dieses Grundsätzliche, dass es hier wirklich um die Substanz unserer liberal-demokratischen Gesellschaft geht, und auf der anderen Seite, dass es für jeden einzelnen User auch spürbar sein wird, um was es hier gerade geht.
Also Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ich würde nochmal einen Aspekt ansprechen wollen, den Sie auch angesprochen haben, also der sich ja auch so andeutet, vielleicht Jochen Wigner auch ein Wort dazu. Wird sowas wie Anonymität in Zukunft noch geben?
Ich glaube, die ist ganz schwer herzustellen, das glaube ich wohl. Also sozusagen, wenn ich das Sammelsurium an Dingen, wo ich Daten hinterlasse, ja, und die Hütte im Wald fiel mir deswegen ein, weil ich natürlich ständig von Satelliten beobachtet, nicht, aber also gescannt werde und auch da Bewegungen zu verfolgen sind. Und das ist auch erst am Anfang. Also ich bin mal ganz gespannt, wann diese lustigen Science-Fiction-Geschichten dann Wahrheit werden, dass wir halt fast Live-Bilder global bekommen. Da gibt es mehrere Unternehmungen, die daran arbeiten. Dann wird es erst recht interessant, ja, um das noch weiter aufzureißen. Ich habe diese Hoffnung, also ich bin Journalist, wir denken tatsächlich täglich darüber nach, wie wir es vermeiden, dass wir versehentlich Menschen schädigen, die sich an uns wenden, ne? Also mit Informationen. Noch habe ich das Gefühl, wir können das. Wenn jetzt natürlich so ein James-Bond-Film abläuft, dann können wir es vielleicht irgendwann nicht mehr. Noch habe ich den Eindruck, beim Guardian kann man das ganz gut sehen, wie die versuchen, sich zu schützen und was da gerade passiert. Noch habe ich das Gefühl, im Großen und Ganzen können wir so arbeiten, dass das möglich ist. Das ist ja dann eine sehr professionelle Form von Privatsphäre, die wir zumindest temporär und an bestimmten Orten versuchen herzustellen für bestimmte Informationen. Noch habe ich nicht den Glauben verloren, dass wir in der Lage sind, mit demokratischen Mitteln und auch mit Journalismus dem zu begegnen. Ja, es gab so eine Debatte zwischen den Jahren, ab wann müssen die Journalisten eigentlich selber in den Untergrund gehen, und zu Aktivisten werden, weil ihre Arbeit derart gestört wird, dass sie ihren demokratischen Auftrag nicht mehr erfüllen können. Noch glaube ich nicht, dass das so
weit
ist.
Sascha.
Abgesehen davon, dass ich auch zwischen in Untergrund gehen und Aktivist sein einen sehr großen Unterschied mache. Ich glaube, Journalisten sind automatisch immer Aktivisten der Aufklärung, wenn man das mal ganz platt formulieren will. Und ich möchte aber einen Aspekt noch mit reinbringen, der sich ziemlich genau auf das vorher beschriebene Google Now bezieht. Es ist so, dass ich glaube, also meine persönliche Haltung zu Google hat sich über die Jahre auch gewandelt. Und das liegt, glaube ich, nicht nur an mir, sondern ein bisschen auch an Google. Es gibt einen sehr häufig retweeteten Tweet, ich weiß leider nicht mehr, von wem der ist, eine unbekannte Person, der wurde halt gefunden und weitergebracht. Und da stand einfach 2004 Google, don't be evil, deren Motto. 2008 Google, es ist eigentlich ziemlich schwierig zu sagen, was genau böse ist, also evil ist. Und 2013 Google kauft den größten Anbieter von Militärrobotern der Welt. Was faktisch so war. Die haben mit Boston Dynamics einfach das fortschrittlichste Unternehmen zu Militärrobotern gekauft. Ich glaube, diese Entwicklung, die lässt sich auf vielen Ebenen weiterführen. Es ist ja nicht nur so, dass Google wirklich in jede Industrie mit eindringt, die auch nur im Entferntesten mit Daten zu tun hat, sondern sie tun das auf eine Weise, dass sogar Google-Fans inzwischen leicht mulmig wird, wo sie überall drin drin sind und wie und warum. Und das muss man vor dem Hintergrund, und jetzt komme ich auf das Google Now Beispiel, sehen, dass Eric Schmidt, der immer noch Verwaltungsratsvorsitzender, soweit ich, oder Aufsichtsratsvorsitzender von Google, bei der Einführung von Google Now gesagt hat, wir wollen wissen, was sie denken, bevor sie es selbst wissen. Und das ist ein Satz, den 1:1 auch General Alexander von der NSA hätte sagen können. Und das ist der Punkt, wo ich anfange nachzudenken. Ich möchte nicht das Unternehmen an sich verteufeln. Ich möchte nicht sagen, ihr seid alle blöd. Google macht in so vielen Bereichen so wahnsinnig gute und viel bessere Produkte als die Konkurrenz. Aber ich möchte eben zeigen, es gibt faktisch eine ziemlich weitgehende Ähnlichkeit darin, bestimmte Informationen über einzelne Personen herauszufinden und die auszuwerten.
Und also, auch weil wir jetzt so ein bisschen zum Schluss kommen, ich würde gerne am Ende nochmal auf jetzt so Handlungsoptionen kommen. Also wir haben jetzt so ein bisschen klar gemacht, es gibt diese Vernetzung, sie hat gute und negative Seiten, aber der Eindruck drängt sich doch auf, dass es in diesem digital vernetzten System einige Mitspieler gibt, die sich nicht immer an die Spielregeln halten, so wie wir sie gerne hätten, die eine enorme Macht angehäuft haben, sei es, weil sie Staaten sind oder Geheimdienste, sei es, weil sie Wirtschaftsunternehmen sind. Und da stellt sich doch die Frage, wenn man damit unzufrieden ist und wenn man feststellt, oh, wir als Individuen, als Bürger laufen hier Gefahr, nicht mehr unser Handeln abschätzen zu können und laufen Gefahr, nicht mehr unsere Freiheit wahrnehmen zu können, so wie wir das wollen. Was machen wir jetzt? Und da auch vielleicht an Sie, Frau Grimm, die Frage als Ethikprofessorin, was sind denn jetzt sozusagen die Ethik? Was leiten wir daraus ab für Handlungsanweisungen? Wie sollen wir uns als Menschen verhalten angesichts dieses Sachverhalts, wenn wir mit ihm nicht zufrieden sind?
Wir sollen, würde ich sagen, politisch denken. Das wäre eine Handlungsempfehlung, dass man das auch in einem politischen Kontext sieht. Das soll heißen, ich als Nutzer muss mir darüber im Klaren sein, dass sozusagen mein Handeln, dass ich dadurch auch was beeinflussen kann, bis zu einem bestimmten Grad. Das vorherige Beispiel, was ich gebracht habe, ist, ich kann mich entscheiden zwischen Google und ich kann mich auch entscheiden für eine andere Suchmaschine, die mir ein bisschen mehr Privatsphäre gibt. Das heißt, ich kann ein Stück weit mich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist ja sozusagen der erste Schritt und das machen wir zum Beispiel auch, indem wir mit ClickSafe für Schüler das Thema Privatsphäre aus einer ethischen Perspektive mal uns anschauen. Also das Thema Wertschätzung von Privatsphäre, Sensibilisierung. Der zweite Punkt ist, und deshalb nochmal die politische Dimension, ich glaube, wir müssten schon Vereinbarungen auch in Bezug auf supranationaler Ebene, zumindest hinsichtlich eines Mindeststandards von Privatsphärensicherheit und Informationsgerechtigkeit in irgendeiner Form versuchen durchzusetzen. Wir werden es wohl nicht anders hinkriegen, wenn wir nicht das Recht hier mit hineinnehmen. Also Ethik und Recht ist sehr verbunden. Und was momentan da gerade passiert, auch in Bezug auf die EU-Datenschutzverordnung, entschuldigen Sie, kein Schwein, glaube ich, in Deutschland weiß, außer natürlich denen, die beruflich damit zu tun haben, was da genau momentan verhandelt wird. Das ist auch eine Aufgabe der Medien, hier stärker darüber zu berichten, wo momentan die Interessen spielen. Ich sage nur Big Data, Big Power, Big Money. Es geht momentan gerade um die Frage, inwieweit wir sehr stark dem Kommerzialisierungsaspekt Gewicht geben oder noch ein Stück weit auf Verbraucherorientierung durchsetzen können.
Ich habe neulich, wenn ich kurz mal einhaken darf, auch den Jochen Wegner noch die Frage, ich habe mich neulich mit Jake Applebaum ein bisschen unterhalten. Das ist ein Aktivist, relativ bekannter Programmierer, hat an Tor mitgearbeitet oder arbeitet bei Tor mit einer sehr potenten und bisher von der NSA, soweit wir wissen, nicht geknackten.
Doch, längst geknackt.
Was heißt geknackt?
Also das heißt dadurch, dass sie so viele Eingangsdatenpunkte und Ausgangsdatenpunkte inzwischen scannen können, reicht das Nutzungsmuster eines Tor-Nutzers über ein paar Wochen, um einwandfrei identifizieren zu können, wer das genau ist. Das hängt eben ein bisschen damit an, dass die NSA ja nicht ganz bescheuert ist und dass auch das anonymste Netzwerk irgendwo wieder Daten rausbringen muss.
Also er selber bestreitet das. Vielleicht können wir es mal so kurz stehen lassen. Hat er einen Punkt gemacht, den ich ganz interessant finde, dass er sagt, nicht wir müssen uns darum kümmern, dass unser Grundrecht auf private oder vertrauliche Kommunikation hergestellt wird mit Tor und Verschlüsselung und nicht in die USA fahren und Suchmaschinen ändern und Facebook abschalten und,
sondern Staaten müssen das,
das
tun.
Genau, das wäre auch genau meine Anmerkung.
Es muss in ein Gesetz gegossen werden, dass sowas wie die E-Mail oder nach bestimmten Kriterien verschlüsselt, vertraulich
also gemacht da wird. Ist das die Lösung? Da gibt es eine ganz simple Herangehensweise. Demokratie, da zeigt sich seit vielen hundert Jahren im Prinzip, seit darüber nachgedacht wird in Mitteleuropa in der heutigen Ausfertigung, heißt Demokratie Begrenzung der Macht des Staates und dass auch andere Machtfaktoren, wie zum Beispiel wirtschaftliche Machtfaktoren, begrenzt werden. Demokratie und Zivilisation ist für mich die Begrenzung von Kräften. Und da glaube ich, ist es ganz essentiell, dass man nicht nur Gesetze macht, sondern auch darauf hinwirkt, dass die gehalten werden. Das ist ein großes und ganz fatales Feld, wo Grauwerte ausgenutzt werden, und zwar ganz bewusst ausgenutzt werden. Und ich glaube ebenso wie Jack Applebaum, es muss wieder eine bewusste Entscheidung werden, bin ich auf Facebook oder nicht, hat das Folgen oder nicht. Das ist ganz viel Transparenz, das ist ganz viel Souveränität in der Entscheidung. Vor allem aber ist es, glaube ich, die Überwachungsmaschinerie zu stoppen, die völlig überbordet ist und die eben diese informationelle Selbstbestimmung egal macht. Es ist egal, ob ich das A oder B mache, weil in beiden Fällen gibt es Methoden, um auszuwerten, was ich tue. Und das finde ich das eigentlich Fatale. Das ist natürlich ein politisches Problem und natürlich muss das mit massivem Druck auf EU-Ebene, auf deutscher Ebene und auf EU-Ebene durchgesetzt werden.
Jochen Wegner, haben Sie das Gefühl, dass es machbar ist? Die Politik ist dazu in der Lage?
Grundsätzlich ist die Politik zu viel in der Lage. Mein Gefühl ist aber immer noch, und da sind wir auch selber so ein bisschen unglücklich in der Redaktion, obwohl wir schon wirklich eine Zielgruppe haben, die das sehr interessiert, da könnte wirklich noch ein bisschen mehr Interesse sein. Also was muss eigentlich noch passieren, damit es eine etwas breitere politische Debatte gibt und mehr Interesse, als das im Moment der Fall ist.
Wenn die Leberwurst teurer wird, dann wäre
es... Ja, das wäre sehr... Also es gab vor vielen Jahren schon mal einen ähnlichen Fall, da hat Duncan Campbell, hieß der, ein Journalist, Echelon enthüllt, sage ich jetzt mal in der Kurzform. Das war so eins der ersten Male, dass die NSA auf einer politischen Weltbühne in Erscheinung getreten ist. Ich habe damals im Büro eine NSA-Visitenkarte hängen gehabt, weil die war ganz neu gedruckt. Bis kurz davor war es so, dass die Existenz offiziell dementiert wurde. Da hat sich vieles getan seither. Und trotzdem, also damals gab es schon so einen Skandal über Wochen und Monate, als klar wurde, wie breit da schon überwacht wird. Und im Grunde schon die Blaupause für das, was wir jetzt haben. Jetzt haben wir halt mehr technische Möglichkeiten. So richtig, damals war ich sehr aktiv in dem Bereich, so richtig aufgeregt hat das keinen im Rückblick. Und meine Befürchtung ist ein bisschen, dass die Debatte auch jetzt wieder im Sand verläuft, obwohl sie ja fast schon inszeniert ist. Also wir auch sozusagen Medien immer stärker in die Rolle geraten, Informationen benutzen zu müssen, um diese Debatte im Gang zu halten, wo ich nicht immer die Rolle von Journalisten bisher gesehen habe. Aber wir sehen auch, die Resonanz ist einfach noch nicht so stark, wie ich es mir wünsche. Meine Mutter ist noch nicht in Aufruhr wegen der NSA und das ist ein Problem.
Ich suche hier gerade nochmal nach diesem Politbarometer, was irgendwie vorhin bei Twitter rumging. Da war nämlich auch gerade die Frage gestellt, finden Sie, man sollte die Beziehung zu den USA nicht einstellen, aber zumindest die Kooperation runterfahren wegen der NSA? Und es waren von allen Befragten, jetzt habe ich es nicht vor Augen, aber ich glaube, es war eine Mehrheit von irgendwas 44% oder so, die sagte, nee, oder war doch schon noch deutlicher, nee, weitermachen. Also es war auf jeden Fall eine Mehrheit dafür, weiterzumachen, und nur ein Drittel oder ein gutes Drittel der Befragten sagte, nee, sollten wir zurückfahren.
Da sagt für mich aber von der Fragestellung her wenig aus. Wenn man mich für die Wahl stellen würde, zurückfahren oder weitermachen, dann wäre das für mich
ist jetzt ein bisschen
praktisch nicht zu beantworten. Also, man kann ja nur Druck aufbauen, indem man weitermacht, aber anders. Insofern wäre für mich die Antwort anders weitermachen. Und solange die Art und Weise, wie damit auch in der Öffentlichkeit umgegangen wird, solange die so, sagen wir mal, wenig Anhaltspunkte bietet, ja, dass Frau Merkel da sehr, sehr zurückhaltend sich nur äußert. Die sagt mal hier, das geht gar nicht. Und vor allem, aber wenn sie da mal öffentlich ein bisschen deutlicher machen würde, wie tatsächlich die Stimmung auch bei der Politik ist, nämlich Hilflosigkeit, Wut, man wird belogen, die nehmen einen nicht ernst, das ist einfach teilweise ein Angriff auf die staatliche Souveränität. Wenn das mal ein bisschen deutlicher durch die Politik gemacht werden würde, wo ich Anzeichen sehe übrigens, dann wäre das, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Aber solange Frau Merkel da irgendwelche Kindergärten einweiht, merken die Leute implizit als Botschaft, so schlimm kann es ja noch nicht sein.
Frau Grimm, noch ein Schlusswort, dann machen wir Schluss.
Ja gut, also ich glaube, wir brauchen sowas wie eine neue Meta-Erzählung auch des Internets. Es geht darum, dass wir dieses Phänomen NSA und diese ganzen, auch von Seiten jetzt Facebook, dass man das etwas plastischer macht. Ich glaube, die Antwort ist ja oft von auch von Jugendlichen, aber auch von anderen, ich habe ja nichts zu verbergen. Also eigentlich ist es mir egal. Dass man einfach hier das greifbarer macht, was es heißt, wenn Algorithmen hier sozusagen einscannen und die Privatsphäre verletzen. Also digitale Medienkompetenz als Stichwort ist für mich der Punkt, weil wir sind jetzt hier im sehr elitären Kreis. Aber wir müssen auch schauen, dass es ja so und so viele, sagen wir mal, einfach Menschen gibt, die das jetzt nicht so reflektiert angehen. Und das wäre, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt und auch Folgen und Konsequenzen ganz konkret und plastisch aufzeigt. Und dann hätte man vielleicht auch von Seiten der User diesen politischen Druck auf die Politik, dass sie hier auch wirklich versucht, auf EU-Ebene bestimmte Dinge durchzusetzen.
So, die Sendung geht zu Ende. Also, vielen Dank. Wir haben das Thema wie immer nicht komplett erschlagen können. Es wird uns wahrscheinlich leider erhalten bleiben. Ich danke meinen Gästen, Petra Grimm, Professorin an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ganz herzlich, dass Sie da ins Studio gekommen sind. Sascha Lobo, Unternehmer, Blogger, Autor, Buchautor. Danke fürs Kommen ins Studio und auch Jochen Wegner, Chefredakteur für Zeit Online. Mein Name ist Philipp Banse. Danke fürs Zuhören. Gibt's auch einen Podcast, gibt's alle Links. Mein Name ist Philipp Banse. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.